Mumonkan Nummer 4. Huan hat einmal gesagt, der Fremde aus Indien, warum ist er ohne Bart? Umen sagt dazu, deine Versenkung muss wirkliche Versenkung sein. Dein Verstehen muss wirkliches Verstehen sein. Dieser Fremde, du musst ihn geradewegs in eigener Person erblicken. Wenigstens einmal. Erst dann hast du es erlangt. Wenn du aber sagst, du habest ihn in eigener Person gesehen, seid ihr beide längst wieder zwei geworden. Der Lobgesang lautet, stumpfsinnigen Menschen ins Angesicht darfst du nicht deinem Traum Worte leihen. Der Fremde ohne Bart, Klugheit trägt nur Dummheiten bei. Ja, ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen. Die Leute, die jetzt in meiner Gegenwart sind, wie Debbie, oder die Leute, die von mir aus jetzt in der Zukunft sind und meine Stimme aus der Vergangenheit hören. Eigentlich ist das ja gar nicht echt, dieser Vortrag. Ich spreche ja gar nicht wirklich mit euch, könnte man denken. Denn wenn ihr das hört, ist diese Stimme aufgezeichnet und ich bin gar nicht da. Wenn ihr aber genauer hinschaut, dann könnt ihr euch fragen, wenn es wirklich so ist, dass ich nicht da bin, warum hört ihr mich jetzt? Wann hört ihr mich denn, wenn ich nicht da bin? Schaut ihr genauer hin, werdet ihr feststellen, dass auch wenn ich bei euch im Raum sitzen würde, ihr immer mich aus der Vergangenheit hören würdet, physikalisch betrachtet. Wenn wir in den Sternenhimmel schauen, schauen wir in die Vergangenheit. 4,5 Lichtjahre bis zum nächsten Stern, das heißt, was immer wir da sehen, ist physikalisch nicht das Jetzt, sondern es ist das, was irgendwann einmal passiert ist. Das ist die sogenannte objektive Realität. Für uns, für unser Leben, ist diese objektive Realität aber eigentlich nebensächlich. Sondern die Wahrnehmung, die subjektive Wahrnehmung ist, dass die Dinge jetzt passieren. Dass es Dinge gibt, die vor 4,5 Jahren geschehen sind, das ist eine Wahrnehmung, die wir Vergangenheit nennen, die im Jetzt passiert. Auch diese Geschichte von dem Mann, Bodhidharma bartlos, stellt diese Frage nach einer uralten Vergangenheit. die Geschichte des Zen, offiziell legendär, beginnt mit Bodhidharma. Natürlich gibt es eine weitergehende Patriarchenlinie. Das ist ja wichtig, dass man sich nahtlos bis zum Buddha durchautorisieren kann, durchauthentifizieren kann. Aber die Patriarchen in dieser Linie, die vorher auftauchen, die gehören nicht exklusiv dem Zen. Der Buddha, wenn man beim Buddha anfängt, die Wurzel aller Lehren, aller Schulen, alle berufen sich auf ihn. Und das ist ganz bestimmt nicht exklusiv Zen. Kashyapa und die weiteren Nachfolger finden sich auch in vielen anderen Übertragungslinien, insbesondere bei tibetischen Linien. Bodhidharma ist der erste, der spezifisch für Zen steht. Der erste, der aus Indien nach China geht und eine neue Prägung dieser Übung macht. Das ist der Grund, warum man Bodhidharma an dieser Stelle nimmt. Bodhidharma symbolisiert den Übergang vom logischen, sorgfältig durchstrukturierten indischen Zen, indischen Buddhismus, indische Praxis, zur chinesischen Praxis. Und er ist der Erste, der etwas praktiziert, was wir heute Zen nennen. Vorher waren im Buddhismus Lehren sehr zentral in den meisten Schulen, insbesondere in den Mahayana-Schulen. Lehren, Konzepte verstehen. Ein intellektuelles Verständnis der Lehre haben, ein rationales Verständnis der Lehre haben, die Lehre rauf und runter deklinieren können, die Logik der Lehre verstehen. Das heißt, zu dieser Zeit wurde Buddhismus betrieben wie eine, man könnte sagen, so ähnlich wie eine Naturwissenschaft oder wie eine Strukturwissenschaft, wie Mathematik oder Logik, ein bisschen. Und während man sich viele Gedanken darüber machte, welche Struktur diese buddhistische Lehre denn hat, ob sie widerspruchsfrei ist, welche Kombinationen von Faktoren denkbar sind und so weiter und so fort, hat man etwas vernachlässigt, dass diese ganzen Lehren nicht Selbstzweck sind. Alle diese Lehren sind mit hoher Wahrscheinlichkeit erst lange Zeit nach dem Buddha entstanden. Und sie hatten alle nur den Zweck, ein Hilfsmittel zu sein. Ich habe neulich einen Satz von Zhuangzi gelesen. Das Netz ist dazu da, um Fische zu fangen. Lass uns die Fische behalten und das Netz vergessen. Das ist eigentlich ganz gut beschrieben, das, was im Zen, im Bodhidharmas Zen, neu auftaucht. Bodhidharma in seiner Art zu unterweisen, versucht die Fische zu behalten und das Netz zu vergessen. Wir alle sind sehr an Netzen interessiert. Wir interessieren uns für Methoden. Die ganze Ratgeberliteratur die es heutzutage gibt. In jeder Zeitschrift natürlich. Bücher, YouTube-Channels, all das ist das Netz. Dieses Netz ist dazu da, um Fische zu fangen. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, dieses Netz zu benutzen. Und wenn man ein gutes Netz gefunden hat, es weiter zu benutzen. Vielleicht es auch zu verbessern. Stellt man fest, dass an dem Netz irgendetwas nicht stimmt, kann man das Netz verändern. Man kann das Netz flicken, man kann es anpassen, kann vielleicht die Maschen etwas enger machen, man kann vielleicht ein Gewicht unten reinlegen. Man kann es vielleicht so bauen, dass die Jungfische durch können, dass man nachhaltig fischen kann. All das ist möglich. Und daran ist nichts verwerflich. Aber die Gefahr besteht, dass man vor lauter Durchlesen dieser Kataloge über neue Netze vergisst, Fische zu fangen. Und die Fische überhaupt vergisst. Dann sitzt man auf seinem Sofa, hat einen dicken Katalog, Atlantiknetze 1 bis 2, mit allen möglichen Beschreibungen, welche Netze es gibt, welche Maschenstärke, was für ein Gewicht, welche Fische man damit am besten fangen kann, was die beste Auswurfzeit ist und so weiter und so fort. Und wenn man sich lang genug damit beschäftigt, dann kann man auch mit anderen darüber sprechen. Dann fachsimpelt man mit anderen über diese Netze. Und andere können natürlich auch etwas dazu sagen. Und jeder, der fischt, jeder Angler hat eine ganz spezielle Methode, wie man Fische fängt. Sein Netz und schwört nur auf sein Netz. Das beste Netz oder der beste Köder. Die beste Zeit. Und so kommt es dazu, dass immer mehr Energie da reingesteckt wird, zu überlegen, was die besten Netze sind, wie man die Netze am besten einsetzt, welche Form diese Netze haben müssten und so weiter und so fort. Und die Fische schwimmen währenddessen frei im Ozean herum. Bodhidharma, so wie er beschrieben wird, hat das erkannt. Bei seiner Begegnung mit dem Kaiser Bhuti stellt er ihm ein paar Fragen. Er fragt ihn, ob er gutes Karma erlangt, wenn er den Buddhismus unterstützt, was für Verdienste er sich damit erworben hat. Und Bodhidharma sagt, kein Verdienst. Und auf die Frage, wer ist das, der vor mir steht, antwortet Bodhidharma, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ist schon eine spezielle Übersetzung. Die Aufzeichnung ist natürlich auch chinesisch. Das heißt, man kann nicht genau sagen, ob er gesagt hat, ich weiß es nicht, oder ob er nicht eher das Sinngemäße gesagt hat von nicht wissen. Auch als der Kaiser nach der höchsten Wahrheit der Lehre fragt, der Essenz des Buddhismus, wird das meistens übersetzt, Leere, Weite, nichts von heilig. Kann genauso gut übersetzt werden mit Leerheit, keine Heiligkeit. Aber wir können verstehen, in welche Richtung das Ganze geht. Kaiser Bhuti fragt nach Netzen. Und jetzt ist gerade dieser indische Spezialist nach China gekommen. Der Kaiser hat von ihm gehört. Und er möchte von diesem Fischfang-Experten wissen, ob die Netze, die er benutzt, gut sind. Und ob er ihm vielleicht irgendwelche besseren Netze empfehlen kann. Und als Bodhidharma ihm das alles verweigert, Antworten auf Fragen nach den Netzen, stellt er eigentlich seine Qualifikation insgesamt in Frage. Wer bist du eigentlich? Wenn du mir nichts über Fischfang sagen kannst, was ist dann überhaupt deine Qualifikation an dieser Stelle? Wo die Dame antwortet, ich weiß es nicht oder nicht wissen. Das ist also die Person oder Nicht-Person, um die es in diesem Koran geht. Der Fremde aus Indien, warum ist er ohne Bart? Bodhidharma ist radikal, auf jeden Fall. So spricht man nicht mit einem Kaiser. Und die Folge dieser Geschichte ist, dass Bodhidharma über Nacht fliehen muss. Wahrscheinlich oder möglicherweise ist es so, dass die orthodoxen Berater des Kaisers, die ihm die ganze Zeit erzählt haben, dass er sich Verdienste erworben hat, dass er ein gutes Netz hat, um ihren Einfluss fürchten und diesen Störenfried loswerden wollen. Am kaiserlichen Hof gab es jede Menge Intrigen. Wie auch immer, es scheint so, auch wenn man die spätere Geschichte hört, als hätte der Kaiser nicht verstanden, was Bodhidharma ihm nahebringen wollte. Bodhidharma muss fliehen. Seine Aussage war zu radikal für den Kaiser, so dass es für ihn nicht verständlich war. Und auch für uns heutzutage ist Bodhidharma sehr, sehr radikal. Wenn wir uns mit der Lehre des Buddha befassen, dann verstehen wir die Lehre auch als ein Netz, um Fische zu fangen. Übrigens ein ähnliches Bild, wie es Shakyamuni im Pali-Kanon benutzt. Da spricht er von dem Floß. Das Floß ist dazu da, um ans andere Ufer zu gelangen. Ist man erstmal ans andere Ufer gelangt, braucht man das Floß nicht mehr. Und der Buddha sagt, seine Lehre ist so ein Floß. Und er fragt dann noch rhetorisch seine Mönche, seine Anhänger, ob sie das jetzt schlau finden würden, wenn jemand sich ein Floß baut oder nimmt, damit über ein Wasser hinübersetzt, am anderen Ufer angekommen ist und an Land geht, ohne je wieder zurückkehren zu müssen, aber jetzt das Boot mitnimmt und die ganze Zeit auf seinem Kopf mit sich rumträgt. Und der Buddha sagt oder gibt selbst die Antwort, das wäre töricht, nutzlos. Dafür ist die Lehre nicht da. Die Lehre ist ein Mittel zum Zweck. Die Lehre ist nicht etwas, was für sich selbst wertvoll ist. Also eigentlich kann man sagen, dass Bodhidharma das, was der Buddha gelehrt hat, nicht neu erfindet, sondern einfach wieder lebendig macht. Das ist auch das Verständnis von Zen. Nicht, dass man den vorhandenen, vielen hilfreichen Lehren eine weitere hinzufügt, noch ein weiteres Netz erfindet, sondern dass man erstmal wieder aufräumt und alles wegräumt. Dass man das, was in der Zwischenzeit sich alles angelagert hat, seit ungefähr 1000 Jahren, dass man das weglässt und wieder zurückkehrt zur ursprünglichen Lehre. Und die ursprüngliche Lehre des Buddha ist letztlich kein Lehrgebäude, sondern ein Weg und Fahrzeug. Dieses Koan fordert von dem Schüler herauszufinden, warum Bodhidharma keinen Bart hat. Bodhidharma, so ungefähr 600 nach Christus, als diese Koans entstanden sind, ungefähr 600 Jahre später, die geschichtliche Überlieferung damals war wahrscheinlich noch anders als heute, noch viel legendärer, aufgeschmückter, weniger exakt, als wir das heute haben. Es gab keine richtige Geschichtsforschung oder sowas. Das heißt, Bodhidharma ist für einen Zen-Schüler eine Übergestalt. Ich sagte, sein Anspruch ist radikal. Er ist der Begründer des Zen. Vor ihm gab es so etwas nicht, das ist einmalig. Und jetzt soll der Schüler, soll die Schülerin auf einmal beantworten, warum der keinen Bart hat. Woher soll ich, kleiner Schüler, das wissen? Ich habe doch gerade erst angefangen. Dieses Koan steht am Anfang des Momonkan. Das ist, wie gesagt, Nummer 4. Sehr weit am Anfang. Also man hat seine Ausbildung eigentlich gerade erst angefangen, wenn man mit dieser Frage konfrontiert wird. Nach 4 Koans oder beim 4. Koan soll man jetzt schon sagen können, warum Bodhidharma keinen Bart hat. Woher soll ich das wissen? Wie kann ich das rausfinden? Deine Versenkung muss wirkliche Versenkung sein, dein Verstehen muss wirkliches Verstehen sein. Dieser Fremde, du musst ihn geradewegs in eigener Person erblicken. Wie kann ich Bodhidharma in eigener Person erblicken? Wie kann ich den Buddha in eigener Person erblicken? Solange ich versuche, den Buddha irgendwo zu finden, irgendwo in der Außenwelt, in einem Buch, in einem Lehrer, in einer Statue, nehme ich einen Standpunkt ein, in dem ich von ihm getrennt bin. Und so, wie wir gestrickt sind, eben auch so, dass wir ihn über uns stellen. Das machen wir mit dem Buddha. Das machen wir natürlich auch mit Bodhidharma so, der große Patriarch und ich, kleines Anfängerchen. Was soll ich darüber wissen? Meister Dogen sagt, auch das Zazen eines Anfängers offenbart Buddha-Natur in ihrer Gesamtheit. Und das kann uns vielleicht einen Hinweis darauf geben, worum es hierbei geht. Also, dass wir nicht Jahre, Jahrzehnte lang üben müssen, bevor wir das erste Mal dahin kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Das ist der Weg der Netze. Eine Methode, die man erst ganz, ganz mühsam und ganz lange erlernen muss. Und am Ende der Perfektionierung und Meisterung dieser Methode hat man dann irgendetwas erreicht. Dann hat man endlich genügend gezahlt, genügend investiert, genügend Energie aufgebracht, um sich selbst glaubhaft gegenüber auch darzustellen, dass man jetzt ein Stück weitergekommen ist auf dem langen Weg zum Buddha oder zu Bodhidharma. Aber Dogen sagt, dass das Zen eines Anfängers offenbart Buddha-Natur in ihrer Gesamtheit. Also genau das Gegenteil. Dogen sagt, in dem Moment, wo du dich hinsetzt, und zwar das allererste Mal, bist du da. Und nicht, dann bist du fast da. Sag doch nicht, dann hast du dich schon mal auf den Weg gemacht. Oder die Reise der 10.000 Meilen beginnt mit einem Schritt, wie es in Tao Te Ching heißt. Er sagt, du bist da. Du bist da, in diesem Moment. Nicht irgendwann in der Zukunft. Nicht mit irgendeiner Methode. Zazen ist keine Methode. Zazen ist das Ziel. Und das ist das, was Bodhidharma verkörpert. Bodhidharma verkörpert Lehre nicht als eine Methode, um Fische zu fangen, sondern Lehre, Praxis und Ziel sind bei ihm eins. Könnte sagen, er vergisst sich selbst, während er Fische fängt. Er vergisst sich selbst, er vergisst das Netz und er vergisst die Fische. Wenn wir verstehen wollen, warum Bodhidharma keinen Bart hat, bartlos ist, dann bringt es nichts, über ihn nachzudenken. Dann bringt es nichts, darüber nachzudenken, was ihn von mir unterscheidet. Und es bringt auch überhaupt nichts, darüber nachzudenken, was Bodhidharmas Methode ist, was daran jetzt so anders ist. Der einzige Weg herauszufinden, warum Bodhidharma keinen Bart hat, ist, immer tiefer hineinzugehen in diese Frage. So tief in diese Frage hineinzugehen, dass Bodhidharma mir antwortet. Solange Bodhidharma mir antwortet in der Außenwelt, ist das etwas Ausgedachtes. So funktioniert unser Algorithmus, um Lösungen zu finden. Wenn wir herausfinden, wie man in einer Situation richtig handeln könnte, zum Beispiel Doxan, dann stellen wir uns die Situation vorher vor und erfinden etwas. Und wenn er fragt, dann mache ich das. Und dann fragen wir unser Gefühl, passt das? Und wenn das so ist, dann probieren wir das aus. Und so probieren wir uns durch unsere Koans. Wir stellen etwas vor. Wir stellen uns vor, so könnte diese Lösung sein. Das könnte eine Antwort auf dieses Korn sein. Und worum es geht, ist, in den Bereich hinter diese Vorstellung zu kommen. Solange ich eine Vorstellung habe und solange ich eine Vorstellung präsentiere, weiß ich nicht, warum Bodhidharma keinen Bart hat. Und das ist auch das, was eine falsche Kornlösung ausmacht. Macht man irgendeine Pantomime oder auf die Frage, gibt man eine Erklärung, die übrigens sehr gut sein kann, fantastisch, aber sie trifft nicht den Kern. Um den Kern herauszufinden, warum Bodhidharma keinen Bart hat, ist der einzige Weg, Bodhidharma zu werden. Und Bodhidharmas Übung zu betreiben. Das Netz werfen, das Netz wegwerfen, einfach nur sein. Einfach nur sein. Nicht sitzen, um irgendwo hinzukommen. Nicht sitzen, um den Geist zu beruhigen. Nicht sitzen, um Buddha zu werden. Nicht sitzen, um gesund zu werden. All das weglassen. Alle diese Netze wegwerfen. Und dann wirst du vielleicht irgendwann erkennen, dass wenn die Netze weg sind, wenn du die Netze vergessen hast, dass ganz von selbst die Fische auftauchen und im Sonnenlicht blinken. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Suche. Happy Fishing! Vielen Dank.